Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Zu Gast ist heute Nora Saas, eine Frauenärztin, gegen die zurzeit ein Prozess wegen Verstoßes gegen Paragraf 219a läuft, also gegen jenen Paragrafen, um den ja viel gestritten wurde und auch noch weiterhin wird, der Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt. Erstmal herzlich willkommen, Frau Saas. Schön, dass Sie hier sind.
Guten Morgen.
Ich glaube, wir können gleich festhalten, dass das hier keine medizinische Ratgebersendung werden wird. Fangen wir mal heiter an. Was lieben Sie eigentlich an Ihrem Beruf der Frauenärztin?
Ich liebe meinen Beruf. Ich würde immer wieder den gleichen wählen. Und was ich daran liebe, ist, ich denke, es ist einfach wunderbar, die Möglichkeit zu haben, Frauen von Jugend, also von Mädchenalter bis ins hohe Alter zu begleiten. Und das ist auch das, was sich herausentwickelt hat im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit, dass ich Frauen gerade gern in diesen Zeiten der Veränderungen begleite, wo oft Fragen zum Leben gestellt werden oder auch was Krankheiten für Veränderungen mit sich ziehen. Das ist sehr spannend und da kann man viel geben als Frauenärztin, auch viel lernen von den Frauen.
Also was heute so ein bisschen unter dem Modeschlagwort ganzheitliche Medizin läuft, kommt da so...
Das Ganzheitliche ist, ja, also das wäre bei mir zum Beispiel ein psychosomatischer Ansatz, also ja, die ganze Frau zu sehen in ihren Veränderungen und auch vieles, wenn die Frauen kommen und sagen, ich glaube, ich habe da die und die Erkrankung oder mir geht es da nicht gut, dass man guckt, was ist da auch normal an Veränderungen, die sich vollziehen, die wir vielleicht auch so ja, hinnehmen oder vielleicht auch mit ein bisschen Humor oder Selbstironie hinnehmen, je nach Persönlichkeit. Mhm. Es gibt ja diesen Spruch, wenn man mit 50 morgens aufwacht und nichts tut weh, dann ist man tot. Und ja, so.
Nora Saas. Und wir werden mal ganz kurz juristisch zu Beginn, Frau Saas. Es gibt einen Paragraphen im Strafgesetzbuch 219a, ich glaube, der bis vor nicht allzu langer Zeit nur ganz, ganz wenigen Menschen überhaupt bekannt war. Und in diesem Paragraphen geht es nicht um Abtreibung, das regelt ja 218, 218a und so weiter, sondern um die Werbung für Abtreibung. Sie sind angezeigt worden, deswegen, worin besteht denn Ihre Werbung für Schwangerschaftsabbruch?
Genau, wir wurden, meine Kollegin Natascha Niklaus und ich, wir sind ja niedergelassene Frauenärztin in Kassel, und wir wurden im Sommer 2017 angezeigt, wegen diesen Paragraphen, mit dem ich mich vorher, das muss ich zugeben, der spielte wirklich keine Rolle für uns oder auch nicht großartig befasst haben. Mir ist eigentlich wichtig zu sagen, dass es Werbung für Schwangerschaftsverbote oder um Schwangerschaftsverbote gar nicht gibt. Das existiert gar nicht. Ich habe auch keine Idee, wie man das bewerben soll. Wenn im medizinischen Bereich geworben wird, dann vielleicht für plastische Schönheitsoperationen zum Beispiel, da sieht man manchmal Plakate, da denke ich auch, entspricht das eigentlich noch den üblichen rechtlichen Regelungen, die bestehen.
Okay, gut, aber ja. Sie sind angezeigt worden, ja. Und es wurde auch ein Prozess eröffnet, also irgendwas genau. Verbotenes müssen Sie ja getan
genau.
haben.
Genau, wir haben auf unserer Website, wir sind eine Praxis, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, und wir haben auf unserer Website stehen, dass wir dies tun, operativ und medikamentös, das sind die beiden Methoden, die es gibt, und dafür sind wir angezeigt worden. Und das ist so, dass das sind eigentlich, was wir heute wissen, ja zwei Abtreibungsgegner, die sich darauf spezialisiert haben, Anzeigen gegen Ärzte zu tun. Das ist seit 2003 der Fall. Und in der Regel lief es dann so, dass der Staatsanwalt den Vorschlag macht, streichen Sie den Eintrag von der Website, dann stellen wir das Verfahren ein oder weisen die Anzeige zurück. Und wir haben uns dagegen entschieden. Wir haben gesagt, nein, wir können uns nicht von jemandem vorschreiben lassen, was wir auf unserer Website zu stehen haben, für Dinge, die ja nicht verboten sind zu tun.
Also ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt. Es steht nach wie vor auf Ihrer Homepage, also es gibt so einen Reiter, ambulante Operation, da steht alles Mögliche. Und als letzter Punkt, Schwangerschaftsabbruch, operativ oder medikamentös. Jetzt wird die ganze Geschichte ja noch ein bisschen kniffliger, weil dieser Paragraph eben aufgrund der Prozesse, die es dann gab, ich glaube der bekannteste ist gegen Ihre Kollegin Christina Hähnel aus Gießen, in die Diskussion geriet. Und nun ist dieser Paragraph geändert worden. Jetzt dürfen Sie zwar angeben, dass Sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, aber nicht wie. So, jetzt frage ich mich, ist jetzt dieser Zusatz operativ oder medikamentös, ist der jetzt auch verboten?
Genau, das sind die Fragen. Eigentlich ja. Aber was man vor allen Dingen daran sehen kann, ist, dass die Gesetzesreform, die ja Ende März in Kraft trat, also die Reform des 219a, wo ja vorher doch auch der Kampf dafür war, dass der gestrichen wird einfach, weil der dazu beiträgt, uns Ärzte zu kriminalisieren und Frauen einfach die Möglichkeit nimmt, sich normal zu informieren, wie das üblich ist, der ist ja beibehalten worden. Und jetzt haben wir nächste Woche den ersten Prozess gegen zwei Kolleginnen hier in Berlin, die nach dem Paragraphen weiterhin angezeigt und vor Gericht stehen. Und da kann man einfach erkennen, dass wir keine Rechtssicherheit haben und dass die Reform keine Lösung des Problems gebracht hat. Man muss sich noch mal vor Augen führen, wenn einen dieser ganze Paragraph überhaupt verwirrt, dass das ja ein historischer Paragraph ist. Der ist ja 1933 zu Beginn der Nazizeit so installiert worden. Es richtet sich eigentlich vor allen Dingen gegen Ärzte, die in dem Bereich gearbeitet haben. Das waren auch viele jüdische Ärzte. Da steckt auch was Antisemitisches drin. Und der ist nach 1945 nicht abgeschafft worden und weitergetragen worden. Und heute im modernen digitalen Zeitalter Vorschreibungen zu machen, was man auf einer Website schreiben darf oder nicht, wo wir eigentlich genügend rechtliche Regelungen haben, was wir dürfen oder nicht, das ist aus der Zeit gefallen. Und man muss sich wirklich vor Augen führen, das gibt es in keinem anderen Land.
Naja, auf der anderen Seite steckt ja auch eine gewisse Logik drin, denn es ist ja weiterhin so, dass Schwangerschaftsabbruch in Deutschland eigentlich verboten ist. Also nicht nur eigentlich, sondern es ist verboten ja, genau. Und ist nur unter ganz bestimmten Bedingungen wird er nicht bestraft. Genau. Und insofern gibt es da ja eine innere Logik, dass man sagt, okay, das soll weiterhin ein Tabu sein. So argumentiert ja zum Beispiel der Gesundheitsminister Spahn. Ja. Und wir möchten nicht, dass der Schwangerschaftsabbruch dargestellt wird wie etwas Selbstverständliches wie eine Blinddarmoperation.
Ja. Also ich muss Ihnen zustimmen. Das ist so, dass es tatsächlich die Regelung hier, dass wir überhaupt diesen ganzen Bereich des Schwangerschaftsabbruchs im Strafgesetzbuch haben, dass der Kern des Problems ist. Und dazu gehört jetzt Paragraph 219a ja auch. Das gibt es in vielen anderen Ländern nicht. Und man muss sich wirklich vor Augen führen, dass es nicht so ist, dass in den Ländern, die eine viel liberalere Regelung haben, dass da mehr Schwangerschaftsabbrüche ist, dass stattfinden. Also das Extrem ist ja Kanada. Kanada hat überhaupt keine Regelung. Und die Rate ist da nicht hoch. Ja, das ist also eine falsche Vorstellung und das ist auch durch Studien gut widerlegt. Das ist nicht so, dass Frauen sich danach richten, ob das auf Website steht oder nicht. Frauen entscheiden nach anderen Kriterien für oder gegen eine Schwangerschaft.
Es ist verrückt, nicht, weil ich merke jetzt auch in unserem Gespräch, also in dieser Debatte über den 219a, dass jetzt diese gesamte Abtreibungsdebatte wieder hochkommt. Wer hätte das gedacht?
Ja, vielleicht haben sogar die Abtreibungsgegner selbst damit nicht gerechnet. Das ist ja so, dass die Abtreibungsgegner arbeiten ja international und die setzen in jedem Land ja anders an. Also in Italien zum Beispiel ist es ja auch eine liberale Gesetzgebung. Da gibt es ganz normal die Fristenregelung. Da müssen auch nicht so viel Papiere beigebracht werden wie in Deutschland.
In Frankreich auch.
Genau. Und wie setzen sie da an? Sie schüchtern die Ärzte ein und Frauen haben große Nöte in Italien, überhaupt noch Ärzte zu finden, die Schwangerschaftsabbrüche machen. Und letztendlich dient diese Anzeigenkampagne mit dem 219a vor allen Dingen dazu, Ärzte einzuschüchtern, Kollegen. Und das ist sehr gelungen. Die Zahl der Ärzte und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchgehen, ist zurückgegangen, ist eklatant zurückgegangen. Wir haben Versorgungsengpässe. Und das ist auch alarmierend für mich. Das habe ich erst richtig kennengelernt seit der Anzeige. Und da besteht Handlungsbedarf für die Frauengesundheit in unserem Land.
Sie sehen es von dieser Warte aus. Die Menschen, die so argumentieren, wirft Christina Schröder, also die ehemalige Bundesfamilienministerin, vor, dass sie Abtreibung bagatellisieren würden und sich völlig einseitig fixieren auf die Rechte der betroffenen Frauen. Also denn schließlich wird bei einem Abbruch ja ein Kind getötet, sagt sie.
Solche Vorwürfe, also zum Beispiel an uns Ärztinnen und Ärzte zu richten, die in dem Bereich arbeiten, das tut immer so ein ganz bisschen weh, muss ich sagen, weil wir ganz bestimmt nichts bagatellisieren. Und die Entscheidung, muss ich sagen, aus meiner praktischen Erfahrung heraus, die wird in der Regel von Frauen ernst genommen. Es sind ja sehr bekannt, es sind Frauen zwischen 25 und 35 in der Regel, die schon Kinder geboren haben. Also es ist nicht so, dass das Bagatellentscheidungen sind. Und also das möchte ich von mir weisen.
Ja. Frau Saas, Sie haben vorhin gesagt, das war im Sommer 2017, also vor 2 Jahren, dass Sie angezeigt worden sind. Wissen Sie auch von wem?
Ja, zunächst wussten wir es nicht. Wir hatten dann erfahren, das sei ein besorgter Bürger. Und als wir dann Akteneinsicht hatten, haben wir erfahren, dass es Jannik Hendricks ist. Jannik Hendricks hat über Jahre schon Anzeigen erstattet. Das ist ein Student, der sich darauf abonniert hat sozusagen. Und es ist einer Journalistin vom Deutschlandfunk ja gelungen, ihn zu interviewen. Dieses Interview fand in einem Auto statt. Und dort hat er
Deutschlandfunk Kultur, muss ich gerade mal einhaken, nämlich von unserem Haus.
Genau. Und das ist dann auch in der Taz abgedruckt worden und da wird seine ganze Denkweise ganz gut, kommt gut raus und unter anderem sagt er halt, es ist halt so ein Hobby, dies zu tun. Und ja, also er hat es gesagt, er hätte 60, 70 ungefähr angezeigt. Das war damals, er hat das weitergemacht. Er hat uns angezeigt und dann noch der Klaus-Günther Annen, der ist einer der populärsten Abtreibungsgegner, der ja eine unsägliche Website unterhält, die sich Babycoast nennt. Und dort hat er trophäenartig eigentlich all die Ärzte und Institutionen aufgelistet, die er seit 2003 anzeigt. Hm. Und da hat er ganze Arbeit geleistet, im großen Umfang, im großen Stil. Und nur wenige haben sich zur Wehr gesetzt. Das ist das auch für mich persönlich Deprimierende. Wobei ich versuche, das auch zu verstehen, wenn man vielleicht als Ärztin auf dem Land isoliert und alleine arbeitet und kriegt so eine Anzeige. Ich glaube, wir Ärzte haben generell nicht gerne mit dem Recht zu tun. Das riecht dann gleich so nach Kunstfehler, nach irgendwas, was nicht gut läuft. Man hat Angst vor vielleicht oder Bedenken vor Reaktionen aus der Bevölkerung. Und dann ist es natürlich ganz einfach, gut, ich streiche das von der Website und es ist gut. Ja, das ist über viele, viele Jahre gelaufen. Das war für mich ganz am Anfang eine erschreckende Erkenntnis, sodass wir, meine Kollegin und ich, uns eigentlich ganz, ganz, ganz schnell, dass uns klar war, dass wir uns das nicht gefallen lassen und da mal auf die Bremse treten und sagen, so geht es nicht weiter.
Wie hat sich denn Ihr Leben verändert seitdem?
Es hat durch die Anzeige. Auch, ja, das, wenn ich so Bilanz ziehe, es sind jetzt 2 Jahre vergangen. Es war am Anfang auf jeden Fall eine starke Verunsicherung natürlich. Was heißt das jetzt? Und dann haben wir zum Beispiel beim Einwohnermeldeamt unsere Privatadressen sperren lassen. Das ist unberechenbar natürlich. Wie reagieren die Abtreibungsgegner auf einen? Und dann muss ich sagen, es ist eine wunderbare Erfahrung zunächst gewesen, wie die Patientinnen reagiert haben, als es dann bekannt wurde. Es ist ja erstmal der Schritt, in die Öffentlichkeit zu treten. Da war dann, ich meine, ein ziemlich erster Kontakt war dann auch zu Christina Hähnel selbst. Die hatte im November 2017 dann ihren ersten Prozess in Gießen, eine Kollegin, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Da ist sie ja dann verurteilt worden.
6.000 Euro Strafe.
Da fand eine Kundgebung statt. Da bin ich hin und habe geredet. Und bei diesem Reden, mit diesem Reden habe ich mich geoutet. Ich weiß noch, dass ich vorher ein Interview hatte mit jemandem vom von der dpa. Und dann, als er meinen Namen aufschreiben wollte, da habe ich dann gesagt, nein, bitte den Namen nochmal weglassen. Schreiben Sie Ärztin aus Nordhessen. Und dann kam aber schon einer, hat gesagt, du bist gleich dran zu reden. Dann sagte er, wenn Sie jetzt reden, dann sagen Sie ja Ihren Namen. Dann habe ich gesagt, stimmt. Und damit war ich geoutet. Und da ist mir eins klar geworden, man kann nicht Widerstand in der Anonymität leisten. Und das ist ja genau das, was der Jannik Hendricks, der ja angezeigt hat, der hat ja jetzt im letzten Jahr vor allen Dingen Prozesse geführt gegen Journalisten, gegen Rundfunk, für Menschen, die seinen Namen ausgesprochen haben, weil er sagt, er hat ein Recht auf Anonymität. Und diese Klagen, diese Unterlassungsklagen sind zum Glück abgewiesen worden, weil dieses Recht ihm quasi nicht zusteht, wenn er solche Dinge tut.
Also die Patientinnen in Ihrer Praxis haben positiv reagiert. Ja, Sie sind jetzt eine vielgefragte Interviewpartnerin, wie wir ja auch heute feststellen. Das klingt aber jetzt alles so, es wäre alles super gelaufen, ja?
Nein, also das kann man natürlich nicht sagen. Das eine ist natürlich, dass auch von Anfang an klar war, wir müssen Öffentlichkeit suchen, denn also wir sind beide im Arbeitskreis Frauengesundheit. Das ist ein bundesweiter Verband von Frauen, die im Frauengesundheitsbereich arbeiten. Und das war schon mal eine tragende Einrichtung, Netzwerk. Und sich zur Wehr setzen geht alleine nicht. Die Abtreibungsgegner versuchen ja zu isolieren mit so einer Anzeige. Und das ist das die allererste Antwort ist, sich zusammenzutun. Wir hatten schon diese Struktur. Und das heißt natürlich, wenn Sie mich fragen, was sich verändert hat, das erfordert in der Freizeit eine Schwerpunktlegung auf diesen Bereich. Es müssen Dinge vorbereitet werden, es müssen Kontakte gehalten, es gab Treffen. Also es nimmt viel Zeit in Anspruch und es geht in die Freizeit rein. Und das ist nicht immer ganz ohne. Ich erinnere mich an einen Urlaub mit meinem Partner in den Bergen, auf einer Alphütte im Februar. Da kam am Anfang die Anfrage, das war jetzt im Februar, ob ich im Rechtsausschuss des Bundestages als Sachverständige sprechen könnte. Mein Partner wusste gleich, dass ich zusagen würde. Und damit war die Woche natürlich nicht ganz gelaufen, aber doch wieder. Und mein Lieblingsthema war dann da eben auch, musste verarbeitet werden. Ich musste die vorbereiten, was ich da vortragen würde, musste ein Paper vorbereiten. Gut, das sind dann die Dinge, die man in Kauf nimmt. Aber das ist ja wichtig, dies zu tun. Davon bin ich überzeugt. Aber es nimmt Zeit in Anspruch. Und dann, ja.
Gegen Sie wurde ja auch ein Prozess begonnen, der aber dann nach einem Tag vertagt wurde, weil Sie einen Befangenheitsantrag gestellt haben, dem auch stattgegeben wurde. Wissen Sie denn, wann Ihr persönlicher Prozess jetzt weitergehen wird?
Nein, das wissen wir nicht. Wir hatten dann im Januar wurde der nächste angesetzt, Ende Januar. Und dann hat unser Richter den Vorschlag gemacht, dass er das Verfahren aussetzen würde, weil damals ja gerade die Gesetzesänderung anstand. Und da haben wir uns natürlich mit einverstanden erklärt. Und jetzt warten wir eigentlich auf die Entscheidung vom Gericht in Kassel, ob jetzt genau wie in Berlin nochmal ein Termin angesetzt wird oder das Verfahren eingestellt wird.
Frau Hinnell will ja bis vors Bundesverfassungsgericht
genau,
gehen.
Genau, wobei das genau wir alle, die im juristischen Verfahren sind, haben gar keine andere Möglichkeit, als dass wir uns durch die Instanzen Widerspruch einlegen. Und dann endet es vom Verfassungsgericht. Christina Hinnell ist mit unserer aller Unterstützung jetzt auch schon sehr weit. Also sie wartet ja auf die Entscheidung vom Oberlandesgericht. Und wenn das jetzt wieder abgelehnt wird, dann legt sie Klage ein und dann ist sie schon vom Bundesverfassungsgericht. Und da wir ja über die Entscheidung der Gesetzesreform unglaublich enttäuscht sind, weil sie keine Lösung des Problems bringt, erhoffen wir uns natürlich eine Lösung auf dem juristischen Weg, weil wir der festen Überzeugung sind, dass es mit unserer Verfassung nicht im Einklang steht.
Ich spreche mit der Frauenärztin Nora Saas, die sich vielfältig engagiert gegen den Paragraph 219a beispielsweise oder auch für Menschen, die nicht krankenversichert sind. Die behandelt sie nämlich ehrenamtlich. Und dieses Engagement, Frau Saas, das scheint etwas zu sein, was zu Ihnen gehört. Sie haben schon als Jugendliche, glaube ich, Ihren ersten Club gegründet, ne? Was war das?
Ja, das war, ich habe nach dem, ich weiß nicht, auf was Sie anspielen, aber ich habe nach dem Abitur die Hebammenausbildung gemacht.
Demokratische Fraueninitiative, hat mir meine Kollegin verraten, die mit Ihnen gesprochen hat. Mit 16 haben Sie schon wieder
als
vergessen.
Als Schülerin, ich komme aus einer Zeit, die 80er Jahre, das war das Erbe der Studentenbewegung. In diesem Erbe bin ich in diesem Fahrwasser gelaufen. Es gab die sogenannte Schülerbewegung und die neue Frauenbewegung mit vielen Organisationen und Projekten, die sich bildeten. Und das war einerseits die Demokratische Fraueninitiative, die sich damals gründete. Da war ich als 16-jährige Gründungsmitglied in Kassel. Dann später, als ich zur Hebammenausbildung nach Berlin ging, da habe ich einen Bundesschülerinnenrat mitgegründet, weil ich fand, dass so die Schülerinnen sehr wenig.
Also die Hebammenschülerinnen.
Hebammenschülerinnen, den gibt es heute noch, der heißt jetzt anders. Mhm. Als ich zum Studium angetreten bin, ich habe dann an der FU Berlin Medizin studiert später. Dann wollte ich mich einer Frauengruppe anschließen. Dann habe ich gefragt, wo ist die Frau, wo kann ich einen Kontakt haben? Dann wurde mir gesagt, es gibt keine. Dann habe ich mir gedacht, dann muss eine gegründet werden. Und aber diese Mentalität, das finde ich so schön, die finde ich heute in der jüngeren Generation wieder, Greta Thorberg. Also es gibt ja immer wieder Beispiele, wo ein einzelner Mensch aufgestanden ist und gesagt hat, nein, oder das ist nicht richtig, es muss anders werden. Und dann auch Dinge in Bewegung setzen kann. Und das geht, das zeigt sich. Und wir haben heute natürlich über die sozialen Medien ganz andere Möglichkeit, Influencerin zu werden, auch mit als Einzelperson. Und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Das waren damals ganz andere Möglichkeiten, die wir hatten. Aber es war die Denkweise. Nicht unbedingt, dass wir Dinge neu erfinden. Das ist auch ein Charakteristikum unserer Generation der 80er. Wir wussten, es ist ganz viel schon da, wo wir ansetzen und was wir weiterführen. Wir haben uns nicht als sehr originell, glaube ich, empfunden, dass wir alles, das Rad neu erfinden. Aber dass wir
Dinge gut machen. Ja, ja die 68er über uns.
Vor
die
der man einen riesen Respekt hatte.
Die hatten
hatte.
Das Rad ja schon dreimal neu erfunden.
Genau.
Aber Frau Saas, Sie haben jetzt diese ganze Latte von frauenpolitischem Engagement aufgezählt. Das ist ja schon, sagen wir mal, vielleicht nicht erstaunlich, aber doch bemerkenswert. Haben Sie eine Idee, woher das kommt? Kommen Sie aus einem frauenpolitischen Elternhaus?
Das ist immer interessant, sich das zu fragen. Also ich komme nicht aus einem frauenpolitischen Elternhaus. Also bei uns wurde viel diskutiert. Wir sind 5 Kinder und wir sind zusammen, eng zusammen aufgewachsen. Wir hatten mein Vater, der ein Flüchtling aus Ungarn war, ein 56er Flüchtling.
Namens Saas.
Saas, genau. Der war politisch sehr, sehr interessiert. Wir hatten durchaus Kontroversen, aber die Kontroversen wurden nicht unter den Tisch gekehrt. Kritisch zu sein, skeptisch zu sein, nicht unbedingt das zu glauben, was einem erzählt wird, das hat er uns auf jeden Fall mitgegeben. Und wir waren ja in der spannenden Zeit auch in der Schule. Wir waren genau in dem Unbruch. Es gab einerseits noch die Lehrer, die Älteren, die von der Nazi-Zeit geprägt waren, die reinkamen ins Klassenzimmer, aufstehen, setzen, in die Ecke stellen, an den Ohren ziehen, Stöckchen auf die Hand. Und dann gab es aber schon die Jungen, die von der Uni kamen, langen Bart, Marxismus dann im Unterricht behandelt haben, alle per Du. Und so dass man gelernt hat, das hat den Blick geschärft, dass das, was von der einen Stunde zur nächsten so unterschiedlich präsentiert wurde, dass das nicht das Nonplusultra ist, was vorne vermittelt wird. Und das passte dann auch zu meinem Elternhaus, dass man sich eine eigene Meinung zu machen hat. Und Bildung spielte eine große Rolle, das wurde gefördert. Wenn man irgendwas nicht helfen wollte, wir mussten zu Hause mit anpacken und natürlich helfen, wo es ging. Aber wenn man gesagt hat, man musste Hausaufgaben machen, das war immer, stand immer.
Guter Grund.
Ja, genau.
Was war denn Ihre Mutter für eine Frau? Ein Vorbild für Sie oder eher
absolut.
So will ich nicht werden?
Absolut. Nein, meine Mutter war für mich ein ganz großes Vorbild. Ich habe einen katholischen Hintergrund. Ich war auch sehr gläubig und meine Mutter hat da viel Herzenswärme vermittelt, viel Liebe. Also man hat sich geliebt. Wir sind alle geliebte Kinder. Unsere Eltern haben sich geliebt und haben uns geliebt und haben viel Vertrauen in uns gehabt. Wir sind auf dem Land aufgewachsen, haben viel Freiheit gehabt. Und das hat kreative Prozesse in Gang gesetzt. Das hört sich natürlich alles jetzt wunderbar an. Es war auch eine glückliche Kindheit. Aber wir haben viel gerungen. Also wir waren dann, es gab Jugendzentren, die gegründet wurden. Wir haben uns dann auch vielleicht so moralisch in dieser Hinsicht dann in eine Richtung entwickelt, die unseren Eltern nicht gepasst hatte. Das fing aber auch schon, das Moralische fing schon früh an. Wir sind, meine Eltern sind viel mit uns rumgezogen in den ersten Jahren, haben dann die Heimat, haben nicht die Heimat, die haben sie eigentlich nie gefunden, aber einen Ort, meine Mutter ist Sudetendeutsche, also meine Eltern haben beide eine flüchtlingsvertriebenen Situation, sind beide entwurzelte Menschen, das hat uns sicherlich auch geprägt. Und wir sind dann in Nordhessen in einer Kleinstadt aufgewachsen und als der erste Nikolaus war, da wollten wir Kinder dann auch rumziehen mit Masken und das ist dort ja eine Sitte, dass man von Geschäft zu Geschäft geht und dann etwas aufsagt, wie ich bin die kleine Dicke, wünsche euch viel Glück, wünsche euch ein langes Leben, müsst mir auch einen Taler geben. Und das haben unsere Eltern, vor allen Dingen meine Mutter, das war Betteln, das tut man nicht, das geht nicht. Und wir haben uns dann heimlich aus dem Haus geschlichen und sind dann doch, also das war auch eine andere moralische Vorstellung dann.
Ich weiß ja nicht, ob Ihre Eltern noch leben, aber wo Sie sagen, ein katholisches Elternhaus und Sie waren sehr gläubig, ein katholischer Hintergrund, dann ist die Verbindung jetzt zum Schwangerschaftsabbruch ja doch auch erstaunlich, oder?
Ja, also das ist so, meine Mutter lebt zum Glück noch und die hat als Krankenschwester in den 50er Jahren in der Frauenklinik in Frankfurt gearbeitet, genau in dem Bereich, wo Frauen kamen, die versuchte, illegale Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben. Und sie hat Frauen da, viele Frauen sterben sehen, elendig sterben sehen und hat davon auch schon erzählt. Wir hatten jetzt auch tiefe Gespräche, seitdem die Anzeige war, weil für meine Mutter ist natürlich aus innerer Haltung heraus jeder Schwangerschaftsabbruch einer zu viel. Das ist ganz klar. Aber sie hat gesagt, diese Zustände, die damals existierten und wie die Frauen damals erniedrigt wurden und schlecht behandelt wurden, auch von den Ärzten gedemütigt wurden, also das darf auch nicht sein. Was meine Erfahrung ist in den letzten 2 Jahren, ist ja ganz viel Frauensolidarität, ja, dass ich den Eindruck hatte, also auch ja, Unterstützung und diese Verantwortung zu spüren, was macht das, wenn in der Öffentlichkeit das debattiert wird, Werbung und so ein Klima erzeugt wird, das Verbrechen am Ungeborenen, was dann alles so Thema war, das macht was mit Denkweisen und Haltungen. Und wenn wir wissen, dass Schwangerschaftsabbrüche oder ungewollt schwanger zu sein eine gesellschaftliche Realität ist, der wir uns zu stellen haben, und es geht nur darum, machen wir es den Frauen schwer oder nicht, dann geht es darum, wenn wir wissen, dass es für viele Frauen einfach zu ihrer Biografie dazugehört, vor allen Dingen auch der Älteren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche zum Teil unter wirklich schlimmen Bedingungen haben, dann geht es darum, was haben wir für eine Haltung zu dem ganzen Thema, auch von unserer Gesellschaft aus. Ja, also wie wird es verschwiegen? Zum Beispiel mache ich es gerne auf Veranstaltungen, dass ich ins Publikum irgendwann mal frage, kennen Sie oder kennt ihr Freundinnen oder um euch herum Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche hatten? Redet ihr darüber? Wie geht ihr damit um? Ich finde, es gibt nichts dazu, was wir darüber verschweigen sollten. Also es gehört dazu und es ist nichts Peinliches, es ist nichts. Wir haben eine schwierige rechtliche Regelung, die sich hoffentlich noch mal bessert. Aber unabhängig davon ist es einfach, es gibt es einfach, fertig.
Apropos Haltung, Sie haben vorhin schon mal erwähnt, dass die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen ist. Ich glaube um 40% in den vergangenen 15 genau. Jahren. Und Sie führen das auf diese Anzeigenkampagne der beiden Männer zurück. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich der Grund ist.
Nein, genau. Ich stimme Ihnen dazu. Also die Anzeigenkampagne hat dazu geführt, einzuschüchtern. Und da geht es für mich wieder um Haltung. Also das ist etwas, wenn man es tut, tut man es und redet nicht drüber. Ja? Man schweigt darüber und tut es. Und das finde ich auch unerträglich im Grunde genommen, wenn wir so da versuchen, mit umzugehen. Also das ist ein Punkt. Der andere ist natürlich vielleicht auch ein struktureller. Die sind ambulante Eingriffe, die nicht mehr im Krankenhaus gelehrt werden. Das heißt, die Ausbildung des Nachwuchses ist nicht mehr so wie früher. Da müssen wir für sorgen, dass Dinge sich ändern. Und deswegen finde ich zum Beispiel so ein Engagement wie die Medical Students for Choice hier in Berlin, die Papaya-Kurse eingerichtet haben und dafür kämpfen, dass das in der Ausbildung auch Thema ist. Die sind wichtig. Nicht, weil jetzt jede Medizinstudentin lernen muss, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, aber einfach, dass das dazugehört.
Ich kläre mal eben kurz auf. Die Papaya hat so eine Form wie die Gebärmutter und an denen wird dann das Absaugen geübt. Aber ich würde gerne noch mal den Blick woanders hin richten, ja. Frau Saas. Ich habe gedacht, vielleicht liegt es einfach auch an dieser breiten ethischen Debatte, die wir in den vergangenen Jahren geführt haben, über all diese Themen, die rund um die Befruchtung, Entstehung von Leben, also ob es jetzt Präimplantationsdiagnostik ist oder vorgeburtlicher Bluttest in der Schwangerschaft, vielleicht Stammzellentherapie, da wurden ja sehr, also wirklich auch in breite Öffentlichkeit so ethische Debatten geführt. Vielleicht haben sich auch dadurch die Koordinaten ein bisschen verschoben, dass man heutzutage nicht mehr so leicht sagt, mein Bauch gehört mir, weil man inzwischen mehr auch so blickt, da ist noch was drin in dem Bauch.
Ja, ja, also das spielt bestimmt eine Rolle, weil da tun sich natürlich auch sehr Problemfelder auf, weil wir heute einfach genetisch halt Dinge, also die Gentests, Dinge zu entdecken oder zu dechiffrieren, also die haben ja doch stark zugenommen und diese Bluttests, die, wo es jetzt sehr darum geht, ob die Kassenleistung werden oder nicht, die ermöglichen natürlich sehr früh festzustellen, um was für ein Kind handelt es sich. Hier geht es vor allen Dingen um Down-Syndrom. Will ich das oder will ich das nicht? Und das steht für mich natürlich moralisch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Da geht es eigentlich darum, das geht um Wunschkinder. Haben diese Wunschkinder Merkmale, die ich haben will oder nicht? Und da geht es zum Beispiel darum, dass wir in Deutschland das Geschlecht bis zu 14 Wochen nicht mitteilen. Wir haben aber andere Länder, zum Beispiel Indien, wo wir wissen, dass eben bei dem Wissen, es ist ein Mädchen, das zum Schwangerschaftsabbruch kommt. Und das halte ich für sehr problematisch. Und wir wissen, dass noch sehr viel mehr Tests in der Zukunft auf den Markt drängen. Da stehen auch große wirtschaftliche Interessen dahinter. Also das ist wirklich ein ethisch sehr, sehr problematisches Feld. Also da möchte ich Ihnen schon zustimmen, ja. Das kann auch sein, dass das dann mit hineinspielt. Mein Bauch gehört mir, Das geht dann natürlich um das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und das ist ja eine Grundfeste unserer Gesellschaft, dass wir Menschen selbstbestimmt reden und entscheiden können. Und wir wissen aber, dass wir nur so selbstbestimmt sein können, wie die Regeln in unserer Gesellschaft gegeben sind. Und dass das natürlich auch gewisse Grenzen in unserer Gesellschaft haben muss auch. Also ich bin zum Beispiel für die Vielfältigkeit in unserer Gesellschaft. Und wenn wir immer mehr Gentests entwickeln und immer mehr Eigenschaften herausfiltern, die wir nicht haben wollen. Ich will kein Kind, was blaue Augen hat. Ich will kein Kind, was blond ist. Ich will kein Mädchen und machen dann deswegen Abbrüche. Dann kommen wir in eine Richtung oder kein Down-Syndrom-Kind, weil ich Vorstellungen habe, dass damit ein Leben nicht geht. Das sind für mich ganz problematische Felder. Die haben für mich überhaupt nichts damit zu tun, mit der Entscheidung, entscheide ich mich für die Möglichkeit, ein Kind zu haben oder dagegen. Das wird sehr zusammengebracht auch und das sind für mich ganz verschiedene Themen.
Frau Saas, ich glaube, wir haben alle hören können, dass Sie bei Ihrem Beruf mit Leib und Seele dabei sind und bei den Frauen dabei sind. Sie haben ja auch erst Hebamme gelernt, dann sind Sie zur Ärztin geworden. Aber ich habe so einen Eindruck von Ihnen, dass Sie sich auch noch für vieles andere interessieren. Gibt es vielleicht noch einen anderen, so einen zweiten Traumberuf und für den, Sie mussten sich dann irgendwie entscheiden, gibt es noch was anderes, was Sie gern geworden wären?
Ich glaube, Teilzeitärztin. Ich wäre immer gerne wieder Ärztin oder Hebamme. Wenn ich vorher was anderes erlernt hätte, wäre ich Hebamme geblieben. Die Arbeit mit Frauen, das ist schon das, was mich erfüllt und das hätte auch in anderen Bereichen sein können. Und Teilzeitärztin deswegen, weil ich wirklich viele andere Interessen habe und ich wäre gern Künstlerin geworden, Schriftstellerin. Also ich habe diverse Ideen, aber da weiß ich, dass das Leben auch nicht ein einfaches ist und mehr Zeit zu haben und jetzt auch die Zeit zum Beispiel, die jetzt für das Engagement gegeben wird, was nicht aufhören wird, wenn dieses juristisch durch ist, das wäre dann auch für andere Dinge einsetzbar, um Menschen zu helfen halt vor allen Dingen. Das finde ich wichtig, ja.
Vielen
Dank. Mitzuwirken, dass unsere Gesellschaft eine bessere wird, eine gute bleibt. Das ist das Wichtige, mir wichtig.
Danke für Ihre Mithilfe an dieser guten Sendung, Frau Saas. Schön, dass Sie da waren.
Danke.